Hallo und herzlich willkommen zu Tax Me If You Can, dem Steuerpodcast von Bergemann, Schöner und Partner. Mein Name ist Philipp Lukas, Steuerberater und Partner an unserem Frankfurter Standort und ich darf Sie durch die heutige Oktober- oder Wiesenfolge, könnte man fast sagen, begleiten. Das Oktoberfest ist voll im Gange, der Herbst hat Einzug gehalten und ja, das merkt man jetzt direkt, dass die Sommerpause rum ist. Wir haben sehr, sehr viele Themen dabei. Ich bin mal gespannt, wie lange die Folge dauern wird. Sie können auf jeden Fall gespannt sein und ich bin natürlich auch froh, dass ich nicht alleine dabei bin, weil das wäre ziemlich sportlich, alle Themen alleine vorzustellen. Deshalb gucke ich zu meiner Linken. Da ist angereist die Lisa Pfaff, Steuerberaterin, Wirtschaftsprüferin und Partnerin von unserem Münchner Standort. Schön, dass du da bist, Lisa.
Danke, Philipp. Ich freue mich, heute hier zu sein.
Das wäre ich gern. Und dann gucke ich einmal nach rechts. Das erste Mal dabei, Premiere, unser Sven Flügler, auch Steuerexperte aus München extra angereist. Grüß dich, Sven. Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, freut mich, dass ihr zwei dabei seid. Und dann würde ich auch sagen, verlieren wir keine Zeit. Starten wir direkt los. Standesgemäß mit unserer Steuerpolitik, da merkt man, wie gesagt, die Sommerpause ist rum, die Politik ist ja fleißig gewesen und insbesondere der Bundesrat hat uns einige Stellungnahmen mitgebracht. Da starten wir direkt mit der Stellungnahme des Bundesrates zum Jahressteuergesetz 1. Da gab es, wie gesagt, am 27.09., das hat man in der letzten Folge schon angekündigt, die geplante Stellungnahme. Und ja, was soll man sagen? Also hier sind einige Punkte vorgestellt worden. Es wurde einige Sachen abgelehnt, die im Referentenentwurf zum Jahressteuergesetz drin waren oder im Regierungsentwurf. Und da habe ich jetzt mal so 3-4 Highlights mitgebracht. Was sieht der Bundesrat vor? Unter anderem Thema E-Bilanz. Wir kennen und lieben es. Da soll die gesetzliche Verpflichtung zur Übermittlung jetzt auch auf die Kontennachweise und Anlageverzeichnis weiter erstreckt werden. Das heißt, hier haben wir natürlich dann auch mehr Übermittlungsfristen, wenn es denn so kommen sollte. Aber ich gehe stark davon aus, dass auch die Bundesregierung dann hier in die Kerbe reinschlagen wird und das ja ungeprüft übernehmen wird. Dann haben wir noch die Frist zur Abgabe der steuerlichen Schlussbilanz im Umwandlungssteuerrecht. Die Experten kennen das, das ist der 3 Absatz 2a Umwandlungssteuergesetz. Hier soll im Endeffekt die Abgabefrist an 149 AO geknüpft werden. Das ist dann hier so ein, sagen wir mal, Gleichlauf gibt. Das ist noch hervorzuheben. Und ja, es gibt noch eine Bestellungnahme zum Vorsteuerabzug bei den Leistungsempfängerinnen bei Ist-Versteuerern. Das soll ja zukünftig erst nach deren Bezahlung zulässig werden. Und ja, nach den Vorgaben sollte das eigentlich bis zum 01.01.2026 dann schon eingeführt werden. Der Bundesrat empfiehlt hier bis zum 01.01.2028 zu warten, sodass die Steuerpflichtigen hier entsprechend ein bisschen mehr Zeit haben. Was auch noch aufzunehmen ist oder zu erwähnen ist, wir hatten das in der vorletzten oder drittletzten Folge mal vorgestellt. Hier geht es um den Paragraph 23 ESTG und ob denn ein Anteil einer Erbengemeinschaft ja zu einer Veräußerung im Sinne des 23 führen kann. Das hatte der BFH damals abgelehnt und ja, der Bundesrat sieht hier Handlungsbedarf und möchte, dass entsprechend dieser Fall auch in den 23 ESTG aufgenommen wird. Insofern da auf jeden Fall mal reinschauen und wir werden das natürlich auch weiterhin beobachten, wie es mit dem Jahressteuergesetz weitergeht. Das wird auf jeden Fall nochmal zu Bewegung führen. Dann zweite Stellungnahme vom Bundesrat, auch vom 27.09. zum Steuerfortentwicklungsgesetz, war ja ursprünglich das Jahressteuergesetz 2. Hier kann man so 2-3 Punkte hervorheben. Wir hatten uns ja alle oder die gemeinnützigen Vereine hatten sich alle gefreut, dass die zeitnahe Mittelverwendung abgeschafft werden soll. Dem hat sich jetzt der Bundesrat entgegengestellt, sieht hier erhebliche Probleme und empfiehlt stattdessen ja den 55 Absatz 1 Nummer 5 Satz 4 AO von derzeit 45.000 auf 80.000 Euro zu erhöhen. Das heißt, da wahrscheinlich schlechte Nachrichten. Mal schauen, wie die Bundesregierung dann reagiert, ob dann entsprechend die Grenze hochgesetzt wird anstatt der Abschaffung der Mittelverwendung. Das bleibt also spannend. Und ansonsten ja, hat sich der Bundesrat positiv geäußert zu der GWG- und Sammelpostenabschreibung und empfiehlt hier die GWG-Grenze von derzeit 800 Euro auf 1.000 Euro anzuheben. Von daher, da wird vielleicht auch noch was passieren zugunsten. Und jetzt kommt schon die schlechte Nachricht des Tages. Wir hatten eigentlich erwartet, dass der Bundesrat auch ziemlich deutlich Stellung nimmt zu der Meldeverpflichtung der innerstaatlichen Steuergestaltung, also praktisch Vorbild DRC 6 für deutschlandweite Fälle. Die ist komplett, ja, fehl am Platz. Also die ist mehr oder weniger nicht in der Stellungnahme drin. Etwas überraschend. Und die Verbände haben sich jetzt hier auch schon sehr deutlich positioniert. Es war sehr überraschend, weil alle damit gerechnet haben, dass die insbesondere CDU-regierten Länder hier deutlich Stellung nehmen und dem entgegentreten. Das fehlt jetzt. Das heißt, hier besteht aktuell die Gefahr, dass dann auch zum 01.01.2028, falls das Gesetz dieses Jahr noch verkündet wird, dann auch die Meldeverpflichtung ins Gesetz Einzug finden kann. Was wir natürlich nicht hoffen, weil das wäre ein absolutes Bürokratiemonster. Genau, damit würde ich dann auch die Stellungnahme des Steuerfortentwicklungsgesetzes schließen. Dann habe ich noch 2, 3 kleinere Punkte mitgebracht. Und zwar gibt es noch einen Referentenentwurf eines zweiten Gesetzes zur Finanzierung von zukunftssicheren Investitionen. Also das zweite Zukunftsfinanzierungsgesetz. Da soll die Grenze im 6b Absatz 10 ESDG von derzeit 500.000 auf 5 Millionen Euro erhöht werden. Das heißt, hier soll die Investitionsbereitschaft der Steuerpflichtigen gefördert werden. Und zu guter Letzt haben wir noch den Beschluss des 4. Bürokratieentlastungsgesetzes. Da sollte man auf jeden Fall nochmal reinschauen, weil es da insbesondere bei der Bekanntgabe von Verwaltungsakten, bei der elektronischen, eine Änderung gibt. Und zwar bisher muss hier auf Zustimmung des Steuerpflichtigen, beziehungsweise darf erst auf Zustimmung des Steuerpflichtigen eine elektronische Bekanntgabe erfolgen. Das wird jetzt mit einer Widerspruchslösung ersetzt. Das heißt, falls man das nicht wünscht, müsste man dann hier aktiv werden. Und es gibt noch ein paar Veränderungen bei den Verrechnungspreisen und bei der Grundsteuer. Insofern schauen Sie hier auf jeden Fall mal rein. Da gibt es einige gute Sachen, die zugunsten der Mandanten und Steuerpflichtigen entschieden wurden. Aber damit ich hier jetzt nicht zu lange erzähle, würde ich sagen, beschließen wir dann den steuerpolitischen Teil und gehen direkt in Medias Res. Da haben wir aus der Einkommensteuer unseren ersten Bereich, hat die Lisa uns was mitgebracht. Hier gibt es ein BFH-Urteil vom 11.07.2024, was sich mit der Aufwärtsabfärbung bei lediglich verrechenbaren Verlusten gemäß 15a beschäftigt. Lisa.
Genau, vielen Dank, Philipp. Und zwar in dem besagten BFH-Urteil handelt es sich um eine Klägerin, die war eine GbR, die lediglich V&V-Einkünfte erzielt hat, jedoch an einer gewerblichen GmbH und Co. KG beteiligt war. Es handelt sich also um eine vermögensverwaltende Personengesellschaft mit Vermietungseinkünften. Und hier war jetzt fraglich, ob die Aufwärtsabfärbung nach § 15 Absatz 3 Nummer 1 ESDG vorliegt, die ja dann vorliegt, wenn gewerbliche Beteiligungseinkünfte zugerechnet werden. Und das war jetzt hier eben die Frage, die sich dem BFH gestellt hat, ob das auch dann der Fall ist, wenn lediglich verrechenbare Verluste nach § 15a erzielt werden. Der BFH hat diesen Sachverhalt hier bejaht. Also er sagt, die Personengesellschaft hat insgesamt gewerbliche Einkünfte erzielt und verweist hier auch direkt auf das Gesetz in dem besagten Paragraphen. In Satz 2 heißt es, dass es unbeachtlich ist, ob ein Verlustanteil erzielt wird und entsprechend sei es auch irrelevant, wenn der Verlust nach 15a vorliegt und da hier einfach lediglich eine Verwertungssperre vorliegt. Ebenfalls unerheblich ist auch die Beteiligungsquote. Also hätten wir jetzt hier eine Beteiligungshöhe von nur 0,1%, hätten wir auch eine gewerbliche Aufwärtsabfärbung. Auch die Höhe der Beteiligungseinkünfte ist irrelevant. Also hätten wir jetzt hier überspitzt gesagt nur 10 Cent, hätten wir auch eine Thematik. Und eben auch, ob die Beteiligungseinkünfte positiv oder negativ sind, spielt überhaupt keine Rolle. In jedem Fall läge oder liegt eine gewerbliche Aufwärtsabfärbung vor. Und dass sich hier auch um nur verrechenbare Verluste handelt, spielt keine Rolle. Wir haben eine gewerbliche Aufwärtsabfärbung und der BFH kennt hier auch keine Bagatellgrenze. Also unsere Handlungsempfehlung hier dringend darauf achten, das im Auge behalten, weil selbst kleine Auswirkungen hier von größerer Bedeutung sein können.
Ja genau, die Handlungsempfehlung nehmen wir auf jeden Fall mit. Vielen Dank, Lisa. Und an alle, die jetzt die Steuerberaterprüfung schreiben, hier auch gerne dran denken. Ich habe nämlich gerade beim Zuhören auch dran gedacht, das wäre eine richtig fiese Geschichte für die Prüfung. Genau, besten Dank. Dann steigen wir direkt ein. Dann haben wir noch ein, Zukunftsprojekt Richtung Betriebsprüfung, was wahrscheinlich dann, wenn es denn ausgerollt wird, alle betreffen würde, das sogenannte Projekt Raupe. Das Finanzministerium ist bei den Namensgebungen ja immer sehr, sehr kreativ. Das heißt, nach Elster kommt das nächste Tier, da haben wir die Raupe. Und zwar sollen hier Finanzämter, in 6 Kooperationsräumen zusammengeschlossen werden, um hier Personalressourcen und Spezialwissen effektiv zu nutzen. Und das soll natürlich dann auch dazu dienen, neue Auszubildende und neue Prüfer entsprechend weiterzubilden, dass ich hier, Synergien erzeugen lassen und entsprechend auch dieses Fachwissen, was einzelne Personen dann auch haben, beispielsweise Auslandsfachprüfer, dass das dann auch effektiv genutzt wird. Ja, das werden wir auf jeden Fall beobachten. Wir werden das in der Praxis wahrscheinlich dann auch mitbekommen, wenn dann statt einem oder zwei Prüfer dann nochmal 3 oder 4 dann da in unseren Räumen sitzen und dann auch prüfen. Das heißt, das wird in Zukunft eher mehr Personen werden als weniger. Beobachten wir auf jeden Fall. Dann gehen wir direkt ins nächste Thema. Hier hat die Lisa uns noch ein BfH-Urteil mitgebracht, was, sag ich mal, relativ erfreulich für die Steuerpflichtigen ist. Hier geht es um die Antragsvoraussetzung nach der Option zum Teileinkünfteverfahren, Lisa.
Auf jeden Fall. Und zwar ist es ja prinzipiell möglich, nach § 32d den Antrag auf Teileinkünfteverfahren zu stellen, unter anderem unter der Voraussetzung, wenn zu Beginn des Veranlagungszeitraums eine Beteiligung in Höhe von mindestens 25% vorliegt. Und vorliegend war der Fall, dass der Kläger an einer GmbH mit einem Drittel beteiligt war und damals beim Kauf der Beteiligung diesen Kauf fremdfinanziert hat und somit Zinszahlungen leisten musste in den Folgejahren. Die hat er eben auch gezahlt in den Jahren 2010 bis 2014 und hat dann im Jahr 2010 die Beteiligung veräußert und hat den Antrag auf die Anwendung des Teileinkünfteverfahrens gestellt. Das Finanzamt hat dies für das Jahr 2010 bejaht, aber die Anwendung des Teileinkünfteverfahrens für die Folgejahre, also 2011 bis 2014, verneint, so dass der Steuerpflichtige seine nachlaufenden Schuldzinsen nicht in Abzug bringen konnte. Und das ist dann vor dem BfH gelandet und der hat hier zugunsten des Steuerpflichtigen entschieden, also sehr erfreulich, und hat es eben bejaht, dass nachlaufenden Schuldzinsen auch in den Folgejahren Abzug gebracht werden können. Der Antrag gilt also auch für die folgenden 4 Jahre, obwohl er zu diesem Zeitpunkt dann gar kein Gesellschafter mehr war und keine Dividenden erzielt hat. Es ist aber für den BfH irrelevant, wenn diese Voraussetzungen im Folgejahr wegfallen. Anders wäre nur hier zu urteilen gewesen, wenn der Kläger schon zuvor, also vor dem Jahr 2010, die Beteiligung veräußert hätte.
Das nehmen wir auf jeden Fall gerne mit. Und wie gesagt, das ist ein erfreuliches Urteil für die Steuerpflichtigen und für uns alle, falls diese Konstellation vorliegen sollte, sich gerne dann auch in den Shownotes bedienen, das Aktenzeichen dann entsprechend vor die Nase legen und sich das Urteil auch nochmal zu Gemüte führen. Besten Dank. Genau, bevor wir dann den Bereich der Einkommensteuer verlassen, hast du noch ein ganz kurzes Thema, und zwar geht es hier um Handwerkerleistungen und das ist dann wiederum eine eher schlechte Nachricht für die Steuerpflichtigen.
Richtig, vielleicht aber für den einen oder anderen von Ihnen praxisrelevant. Und zwar geht es hier um § 35a. Danach können ja unter bestimmten Voraussetzungen Lohnkosten für Handwerker zu einer Einkommensteuerermäßigung führen. Und hier greift § 11, also der Zahlungsabfluss ist maßgebend. Und hier hat der Steuerpflichtige sich was Besonderes ausgedacht. Und zwar hat er sich ein Angebot eingeholt über die Lieferung und Montage einer neuen Heizungs- und Sanitäranlage und hat dann im November die Auftragserteilung per Mail erteilt. Er hat in dieser Mail vorgeschlagen, dass die Rechnung noch im Jahr 2022 gestellt wird, da der Handwerker aber hierauf keine Reaktion gezeigt hat, hat der Steuerpflichtige freiwillige Vorauszahlungen geleistet. Die Arbeiten wurden dann im Folgejahr durchgeführt und abgerechnet und der Kläger hat dann in seiner Einkommensteuererklärung das im Jahr der Zahlung quasi schon diese Vorauszahlung geltend gemacht, weil er eben diesen Steuervorteil schon in diesem Jahr erhalten wollte und das Finanzamt hat dies nicht berücksichtigt. Das Finanzamt hat dann hier vor dem FG Recht bekommen, weil eben maßgeblich ist, dass eine Rechnung vorliegt, was er ja hier in ihr hatte. Er hatte nur diese Mail. Aus der Rechnung muss hervorgehen, wer der Erbringer der Handwerkerleistung ist, der Empfänger der Dienstleistung, Art, Zeitpunkt und Inhalt der Dienstleistung, sowie das Entgelt. Also hier wurde das leider versagt. Unsere Handlungsempfehlung wäre hier, also hätte man oder weiß man schon, dass man diesen Ermäßigungshöchstbetrag von 1200 Euro überschreitet, kann man sich vielleicht überlegen, mit dem Handwerker einen partiellen Zahlungsaufschub zu vereinbaren, sodass man dann das auf 2 Jahre strecken kann. Alles natürlich unter der Voraussetzung, dass hier kein Gestaltungsmissbrauch vorliegt.
Ja, die Handlungsempfehlung, die nehmen wir auf jeden Fall gerne mit. Und dann würde ich sagen, schließen wir dann auch den Bereich der Einkommensteuer und machen eine kurze Pause und danach kommen wir mit der Grundsteuer zurück. Und da sind wir auch schon zurück. Jetzt geht's direkt in den Bereich der Grundsteuer. Hier gibt's ein weniger gutes Urteil für alle Steuerpflichtigen in NRW. Und zwar hat hier das Finanzgericht Köln erstmals über einen Fall entschieden. Hier ging's um die neue Grundsteuerbewertung. Und ja, wie gesagt, das ist ein schlechtes Urteil für die Steuerpflichtigen, weil hier die Grundsteuerbewertung grundsätzlich nach Ansicht des Finanzgerichtes nicht zu beanstanden ist. Also es gibt hier keine verfassungsrechtlichen Bedenken. Nichtsdestotrotz wurde jetzt hier mal wegen dem grundsätzlichen Interesse Revision beim BfH zugelassen. Wir vermuten auch, dass das dann eingelegt wird. Also das werden wir auf jeden Fall weiter beobachten. Und wer hier weitere Infos haben möchte, die Aktenzeichen und auch das Datum des Urteils, werden wir in die Shownotes packen. Das heißt, da können Sie im Zweifel dann auch gerne nochmal reinschauen. dann war es das auch schon bei der Grundsteuer, ging relativ flott. Deshalb gehen wir direkt in die Gewerbesteuer. Hier haben wir ein Thema von der Lisa. Und zwar geht es hier um den gewerbesteuerlichen Verlustvortrag und die Unternehmensidentität. Und da kannst du uns sicher erzählen, worum es da geht.
Genau, und zwar hat der BFH hierzu im April diesen Jahres geurteilt. Klägerin war eine GmbH, die war alleinige Kommanditistin einer GmbH und Co. KG mit einem gewerbesteuerlichen Fehlbetrag in Höhe von 35 Millionen Euro. Im darauffolgenden Jahr wurde sie verschmolzen, also die Komplementärin auf die Klägerin, so dass da nur noch ein Gesellschafter vorhanden war und das Vermögen der GmbH und Co. KG auf die Klägerin angewachsen ist. Damit ging dann auch der gewerbesteuerliche Fehlbetrag über und bis auf 43 Millionen Euro erhöht. Anschließend wurde das operative Geschäft veräußert, das damals von der GmbH und Co. KG übergegangen war. Und das Finanzamt hat jetzt diesen Verlustvortrag um 35 Millionen Euro gekürzt. Und hier wurde positiv für den Steuerpflichtigen entschieden. Der BFH hat diese Kürzung verneint. Er hat gesagt, hier liegt keine Rechtsgrundlage für eine Kürzung vor. Keine Einstellung des Gewerbebetriebs durch Veräußerung des operativen Geschäfts und der Gewerbebetrieb ging nicht als Ganzes auf den Erwerber über. Er hat auch keine Begründung darin gesehen durch eine fehlende Unternehmer- oder Unternehmensidentität, die es nämlich bei einer GmbH stets gegeben ist, da die Tätigkeit stets im vollen Umfang dem Gewerbebetrieb dient. Dies ist auch bei einer Anwachsung der Fall. Anders wäre hier nur zu entscheiden gewesen, wenn wir eine Personengesellschaft hätten. Also sehr erfreulich für uns und die Steuerpflichtigen.
Definitiv. Also man kann das auch irgendwo nachvollziehen, weil wo ist dann der Gestaltungsmissbrauch oder der Rechtsmissbrauch, wobei der Gesetzgeber da auch nicht immer nachguckt. Aber in dem Sinne auf jeden Fall für die Steuerpflichtigen, wie du es gesagt hast, erfreulich. Die Aktenzeichen packen wir dann auch wieder in die Shownotes, dass sie da im Zweifel dann auch nochmal reingucken können und da auch noch mehr Informationen bekommen. Dann haben wir in der Gewerbesteuer noch ein zweites, kürzeres Thema. Hier hast du noch Thema erweiterte Kürzung mitgebracht. Worum geht's denn da?
Genau, das möchte ich auch kurz vorstellen, weil die erweiterte Kürzung doch immer wieder im Fokus der Finanzverwaltung steht. Und zwar haben sich hier die Kläger was ganz Besonderes ausgedacht. A und B waren Gesellschafter einer GmbH und Kommanditisten einer GmbH und Co. KG. Und die GmbH hat jetzt auf dem Grundstück von A und B eine Seniorenresidenz errichtet und wurde wirtschaftlicher Eigentümer dieser Residenz. Und sie hat dann diese Residenz an die Senioren vermietet und zwar zum doppelten Preis. Also die Senioren mussten einfach das Doppelte zahlen, haben dafür aber einen unkündbaren Dienstleistungsvertrag über die Zimmerreinigung und Betreuung ihrer Residenzen erhalten, die von der GmbH und Co. KG ausgeführt wurden. Das Finanzamt hat hier dann die erweiterte Gewerbesteuerkürzung versagt, weil ein Verstoß gegen das Ausschließlichkeitsgebot vorliegt. Das besagt, man darf eben nur eigenen Grundbesitz verwalten und nutzen. Und hier haben wir einfach durch diese doppelte Mietzahlung, kommen wir an diesen super günstigen Mietvertrag bezüglich der Dienstleistungen, also der Zimmerreinigung und Betreuung in Anspruch. Und deswegen ist es hier Missbrauch, die erweiterte Kürzung ist zu versagen, weil die GmbH dadurch einfach einen hundertprozentigen Mietaufschlag erhalten hat. Der BFH hat hier noch weitere Schwächen gesehen. Zum Beispiel könnte man hier gegebenenfalls auch eine Problematik sehen, weil fremder Grundbesitz, also die Außenanlagen, mitvermutet wurden und der Grundbesitz den Gesellschaftern A und B gedient hat und dann 9 Nummer 1 Satz 5 einschlägig wäre. Hat er hier aber offen gehalten, weil sowieso schon eine Problematik mit diesen hundertprozentigen Mietaufschlag vorgelegen hat.
Mhm. Ja, ist immer ein relativ gern gesehenes Thema in Betriebsprüfungen, leider muss man sagen. Und hier muss man auf jeden Fall extrem aufpassen. Also wenn Sie diese Vorschrift in Anspruch nehmen und auch die erweiterte Kürzung in Anspruch nehmen, da auf jeden Fall aufpassen, dass da in keinster Weise irgendwas reininterpretiert werden kann, weil da stürzen sich die Finanzbeamten im Zweifel doch sehr gerne drauf. Super, danke Lisa. Dann würde ich sagen, schließen wir den Teil der Gewerbesteuer mal ab, gehen in den Bereich der Körperschaftssteuer. Hier habe ich noch ein ganz kurzes Thema, bevor dann der Sven einsteigen darf. Der Schaden neben mir schon mit den Hufen. Und ich habe hier ein BMF-Schreiben mitgebracht, ein relativ aktuelles. Es dreht sich um das BFH-Urteil vom 28. September 2022. Aufmerksame Hörer werden das Thema auch noch kennen. Wir hatten das in unserer Podcast-Folge 01223. Da können Sie sich im Zweifel dann nochmal ein paar Informationen rausziehen. Und der BFH hatte damals geurteilt, es ging um das Thema inkongruente Gewinnausschüttung und deren steuerliche Anerkennung. Und das BMF ist jetzt im Endeffekt nachgezogen, hat das BMF-Schreiben hierzu rausgebracht, hier einige Grundsätze formuliert, wann denn diese inkongruenten Gewinnausschüttungen bei der GmbH und bei der AG anzuerkennen sind. Insofern, falls das ein Thema ist, das Sie in der Praxis beschäftigt, hier auf jeden Fall reinschauen, weil im Zweifel kann man sich hier dann auch Diskussionsbedarf mit der Finanzverwaltung sparen. Ja, und dann wie gesagt, Sven darf jetzt das erste Thema vorstellen. Und zwar, du hast mitgebracht, auch ein BMF-Schreiben vom 30. August 2024. Unsere aufmerksamen LinkedIn-Follower und Leser werden das Thema schon gelesen haben. Du hast hier die steuerlichen Rahmenbedingungen für die gleichzeitige Zahlung von Pensionsleistungen und Geschäftsführergehältern mitgebracht, Sven.
Ja, genau, Philipp. Hintergrund des Ganzen ist das BFH-Urteil vom 15.03.2023. Der Sachverhalt war wie folgt: Ein Gesellschafter-Geschäftsführer hat eine Altersrente erhalten durch die Gesellschaft und Voraussetzung des Ganzen war, dass das 68. Lebensjahr und das Arbeitsverhältnis beendet sind. Der Arbeitsvertrag mit dem Gesellschafter-Geschäftsführer wurde schließlich beendet und die Pension wurde ausgezahlt. 8 Monate später gab es allerdings eine Wiederanstellung des Gesellschafters als Geschäftsführer mit einer Zahlung einer geringen Vergütung, das waren knapp 1.000 Euro. Zeitgleich wurden die Pensionsbezüge allerdings weiter ausgezahlt. Das Finanzamt hat die Versorgungszahlung neben dem Geschäftsführergehalt dann als verdeckte Gewinnausschüttung gewertet. Und das Ganze ging dann bis vor den BFH. Der BFH hat dann zugunsten der GmbH entschieden. Aufgrund dessen wurde dann die Randnummer 10 im BMF-Schreiben vom 18.09.2017 durch das BMF-Schreiben vom 30.08.2024 geändert. Was hat sich jetzt genau geändert? Also um es vorne wegzustellen, ist es hier irrelevant, ob ein beherrschender oder nicht beherrschender Gesellschafter, Geschäftsführer diese Pensionszahlungen erhält. Vorher war es so, dass die Zahlung von Pensionen und parallele Einkünfte in Form eines Geschäftsführergehalts zu einer verdeckten Gewinnausschüttung führen, soweit keine Anrechnung der Einkünfte auf die Pensionszahlung erfolgt ist. Jetzt zur Neufassung. Voraussetzung ist grundsätzlich, dass die Auszahlungsphase eingetreten ist und eine volle Weiterbeschäftigung als Geschäftsführer mit reduziertem Gehalt durchgeführt wird. Das BMF-Schreiben beinhaltet jetzt, dass keine gesellschaftliche Veranlassung vorliegt, soweit die Gehaltszahlung die Differenz zwischen der Versorgungsleistung durch die Altersrente und den letzten Aktivbezügen nicht überschreitet. Hier natürlich vorbehaltlich des formellen Fremdvergleichs. Es ist somit steuerlich zulässig, dass Gesellschafter-Geschäftsführer nach Erreichen des Pensionsalters ein reduziertes Gehalt beziehen und gleichzeitig Pensionsleistungen erhalten. Das gilt sowohl bei monatlichen Pensionsleistungen als auch bei der Ausübung eines vereinbarten Kapitalwahlrechts bei Erreichen der vereinbarten Altersgrenze. Unerfreulich ist allerdings, dass das BMF weiterhin der Auffassung ist, dass eine verdeckte Gewinnausschüttung vorliegt, wenn eine Weiter- oder Folgebeschäftigung vorliegt, die mit reduzierter Arbeitszeit oder einem reduzierten Aufgabenbereich durchgeführt wird. Die Teilzeittätigkeit ist nach Ansicht der Finanzverwaltung also nicht mit dem Aufgabenbild eines Gesellschafter-Geschäftsführers vereinbar.
Genau, das sollten wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Einerseits die Teilzeittätigkeit, dass das eher problematisch ist. Also hier auf jeden Fall aufpassen. Und wie du schon gesagt hast, alles vorbehaltlich des Fremdvergleichs. Also hier muss man im Zweifel dann auch immer gucken, ob dann die Vergütung oder dieses Gesamtpaket entsprechend fremdüblich ist, damit man hier nicht in Gefahr läuft, dann auch eine verdeckte Gewinnausschüttung auszulösen. Super, besten Dank. Dann würde ich sagen, schließen wir auch den Bereich der Körperschaftssteuer und gehen dann so langsam in den Bereich der Umsatzsteuer. Bei der Umsatzsteuer hat uns einerseits die Lisa und andererseits der Sven noch ein Thema mitgebracht. Und dann starten wir mit der Lisa, und zwar bei der rückwirkenden Korrektur von Rechnungen bei fehlendem Hinweis auf ein innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft. Was gibt es da Schönes?
Richtig. Das innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäft ist ja in § 25b des Umsatzsteuergesetzes geregelt. Es handelt sich dabei um eine Sonderform des innergemeinschaftlichen Reihengeschäftes. Und zwar sind 3 beteiligte Unternehmer in verschiedenen Mitgliedstaaten für Zwecke der Umsatzsteuer erfasst und treten mit Umsatzsteuer-ID-Nummern aus verschiedenen Mitgliedstaaten auf. Und der Sinn und Zweck ist, dass der mittlere Unternehmer verhindern kann, dass er sich im Bestimmungsmitgliedstaat, also am Ende des Transportweges, registrieren lassen muss. Und die Steuerpflicht wird quasi auf den letzten Abnehmer hier verlagert. Voraussetzung ist hier jedoch, dass auf dieser Rechnung der Hinweis steht, Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers. Hier hatte auch der EuGH schon entschieden, dass der Hinweis steuerfreies innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft nicht ausreichend ist. Jetzt hat der BFH entschieden, unter bestimmten Voraussetzungen kann die Berichtigung einer fehlerhaften Rechnung Rückwirkung entfalten. Das gilt auch für § 14a Umsatzsteuergesetz. Hier hat er dieses jedoch verneint, die Rückwirkung, weil er eben sagt, dass eine Rechnung, die bei der 25b Umsatzsteuergesetz greifen soll, quasi der Nachweis ist für die materielle Voraussetzung und dann ist keine rückwirkende Korrektur möglich. sodass quasi die Rechtsfolge des 25b ex nunc eintritt. Der Kläger musste sich also vorliegend im Bestimmungsmitgliedstaat registrieren und eine Strafsteuer zahlen. Wir können hier also leider nur empfehlen, sich genau an die Rechnungsvorgaben zu halten, beziehungsweise leider halten Sie sich an die Rechnungsvorgaben und jetzt behalten Sie das einfach im Auge, um unnötigen Mehraufwand und Steuern zu vermeiden.
Ja, das ist immer ein guter Praxistipp, einfach alles richtig machen, dann hat man auch keine Probleme im Nachgang. Genau. Aber ja, in dem Fall muss man leider so sagen, ist es so, weil, wie du es gesagt hast, eine rückwirkende Korrektur ist nicht möglich. Insofern dann lieber 1-2 Minuten länger Zeit investieren und alles richtig machen. Dann gebe ich ab an Sven und hier gibt es ein Thema in der Umsatzsteuer. Wiederum ist es eigentlich ein Thema aus dem Verfahrensrecht und zwar geht es hier um die Wirtschaftsidentifikationsnummer. Allerdings hat das Auswirkungen auf die Umsatzsteuer. Was hast du uns da mitgebracht?
Ja, genau, hier vielleicht ein kleiner Praxistipp. Grundsätzlich wird ab November diesen Jahres stufenweise jedem wirtschaftlich Tätigen durch das Bundeszentralamt für Steuern eine Wirtschaftsidentifikationsnummer erteilt. Erstmal keine Sorge, hier ist kein Antrag notwendig, das geschieht ganz automatisch. Das Ganze dient als einheitliches und dauerhaftes Identifizierungsmerkmal, um elektronische Datenverarbeitung registerübergreifend zu verbessern und einfach wirtschaftlicher zu gestalten. Die Wirtschaftsidentifikationsnummer entspricht der Umsatzsteueridentifikationsnummer vom Aufbau her. Es handelt sich hierbei jedoch um zwei eigene Identifikationsnummern. Diese sind voneinander zu unterscheiden. Für den Vergabeprozess werden sowohl Steuerkunden der Finanzämter als auch die Unternehmensdaten, die zur Umsatzsteueridentifikationsnummer beim Bundeszentralamt für Steuern hinterlegt sind, genutzt. Aufgrund technischer Gegebenheiten kann es dann dazu kommen, dass Unternehmensdaten für kurzen Zeitraum nicht aktualisiert werden können. Und das Ganze kann dann eben im November dazu führen, dass längere Bearbeitungszeiten bei der Vergabe der Umsatzsteueridentifikationsnummer anfallen. Dies ist insbesondere auch bei Anträgen auf Vergabe der Umsatzsteueridentifikationsnummer bei Organgesellschaften zu beachten. Hier vielleicht frühzeitig dran denken, jetzt noch den Antrag auf die Umsatzsteueridentifikationsnummer zu stellen.
Genau, wie wir wissen, die Mühlen im BZSC, die mahlen etwas langsamer und insbesondere, wenn so Großprojekte anstehen, da einfach ein bisschen beeilen und jetzt vorgreifen, damit man dann im Zweifel nicht ewig auf die Nummervergabe warten muss. Super, danke Sven. Dann würde ich sagen, bevor wir ins Verfahrensrecht, in den Steuerknüppel und die Statistik des Monats einsteigen, machen wir nochmal einen kurzen Pauseneinblender und dann geht's direkt weiter. Ja, und dann sind wir im letzten rechtlichen Thema angekommen. Wir befinden uns im Verfahrensrecht und hier, Sven, hast du uns Neuigkeiten bei der Meldepflicht der Kassensysteme mitgebracht.
Genau, vielleicht jetzt auch das Jahr schreitet voran. Interessant an den Jahreswechsel zu denken. Hintergrund des Ganzen ist das Kassengesetz aus 2016 und damit auch die Neueinfügung von § 146a AO. Das Ganze sollte ja vor nachträglichen Datenmanipulationen schützen. Das sollte 2016 ja schon durch elektronische Meldungen an das Finanzamt erfolgen. Es hat ein elektronisches Meldeverfahren gefehlt. Jetzt steht das Ganze endlich zur Verfügung und da sind eben die Fristen zu beachten. Für Kassensysteme gilt, dass vor dem 1. Juli 2025 angeschaffte elektronische Aufzeichnungssysteme bis zum 31. Juli 2025 dem Finanzamt elektronisch mitzuteilen sind. Für ab dem 1. Juli 2025 angeschaffte elektronische Aufzeichnungssysteme gilt eine Frist von innerhalb einem Monat nach Anschaffung. Das Ganze gilt ebenfalls für außer Betrieb genommene elektronische Aufzeichnungssysteme, zuvor ist aber auch die Anschaffung mitzuteilen. Mit Hinblick auf Betriebsstätten gilt Folgendes: Es sind alle elektronischen Aufzeichnungssysteme in einer einheitlichen Mitteilung zu übermitteln. Hier stehen gemietete oder geleaste Systeme den angeschafften Systemen gleich, es gelten die gleichen Fristen. Wenn wir dann auf die Kassensicherungsverordnung gucken, dann gelten gemäß § 1 Absatz 2 der Kassensicherungsverordnung EU-Taxameter und Wegstreckenzähler ebenfalls als elektronische Aufzeichnungssysteme im Sinne des § 146a Absatz 1 AO. Sollten diese ohne TSE betrieben werden, müssen die erforderlichen Anpassungen und Aufrüstungen umgehend durchgeführt werden. Hier gibt es durch das BMF-Schreiben vom 13. Oktober 2023 eine Nichtbeanstandungsregelung, die gilt längstens bis zum 31. Dezember 2025. So, auch hier gilt wieder, ähnlich wie bei den Kassensystemen, EU-Taxameter und Wegstreckenzähler, die vor dem 1. Juli 2025 angeschafft oder mit TSE ausgerüstet wurden, sind bis zum 31. Juli 2025 mitzuteilen. Ab dem 1. Juli angeschaffte oder mit TSE ausgerüstete EU-Taxameter oder Wegstreckenzähler sind innerhalb eines Monats mitzuteilen. Auch hier wieder, werden Systeme außer Betrieb genommen, dann sind diese innerhalb eines Monats nach Außerbetriebnahme mitzuteilen. Auch bei Betriebsstätten gilt dasselbe. Es muss eine einheitliche Mitteilung über die elektronischen Aufzeichnungssysteme einer Betriebsstätte erfolgen. Auch gemietete oder geleaste Systeme stehen Angeschafften gleich. Jetzt ist natürlich noch interessant, welche Informationen müssen übermittelt werden. Das Ganze ergibt sich aus § 146a Absatz 4 AO. Unter anderem ist es der Name des Steuerpflichtigen, die Art der zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung, die Seriennummer oder das Datum der Anschaffung. Übermitteln können Sie die Daten über Elster oder über eine kompatible eigene oder Drittanbieter-Software mit einer Erik-Schnittstelle. Die Meldung kann entweder durch den Steuerpflichtigen selbst oder durch einen zur Meldung Bevollmächtigten erfolgen. Das heißt, auch Berater können diese Meldung an das Finanzamt übermitteln. Ja, vielleicht noch wichtig zu wissen, bei nicht befolgen der Änderung oder nicht beachten werden Geldbußen bis zu 25.000 Euro fällig und man läuft hier Gefahr, leichtfertig Steuern zu verkürzen. Da ist das Bußgeld dann nochmal um einiges höher.
Genau. Und aus ehemaliger Betriebsprüfungserfahrung bzw. aus ehemaliger Betriebsprüfer weiß ich, dass man da auch relativ schnell in der Zuschätzung ist. Das heißt, das wird dann wahrscheinlich auch relativ schnell bei Betriebsprüfung zu einem bekannten Thema. Und da sollte man auf jeden Fall achten, dass man entsprechend alles gemeldet ist, weil es gibt nichts Schlimmeres als, eine Zuschätzung im Rahmen einer Kassenprüfung zu ergattern. Das macht keinen Spaß. Super, dann haben wir den fachlichen Teil abgeschlossen. Wie gesagt, wir packen noch ein paar Informationen in die Shownotes, dass Sie sich da im Zweifel noch was rausziehen können. Und alles Weitere können Sie dann auch gerne nachlesen. Dann gehen wir in den, trotzdem noch fachlichen Teil, aber in den etwas witzigeren Teil, in den Steuerknüppel und die Statistik des Monats. Steuerknüppel habe ich ein Urteil vom Oberlandesgericht mitgebracht. Und zwar geht es hier um die Hinweispflicht eines Steuerberaters. Das ist für alle Berufskollegen ein relativ spannendes Urteil. Und zwar zugrunde lag hier ein Fall, da wurde zugunsten der Steuerpflichtigen ein Antrag bzw. der ermäßigte Steuersatz 34 Absatz 3 ESTG, der ja nur einmal im Leben gewährt werden kann, im Bescheid berücksichtigt. Und der Steuerberater hatte ihr, der Steuerpflichtigen dann geschrieben oder der Mandantin, dass hier zugunsten entschieden wurde und dass wir da jetzt von einem Einspruch absehen, weil es ist ja zugunsten des Steuerpflichtigen und hat sich da nicht weiter mit beschäftigt. Das hat die Mandantin natürlich auch wohlwollend zur Kenntnis genommen und wie es dann so kommt, 5, 6 Jahre später hat sie dann ihr Unternehmen verkauft und wollte dann tatsächlich diesen ermäßigten Steuersatz gemäß 34 Absatz 3 ESTG in Anspruch nehmen. Das hätte dann auch dazu geführt, dass man anstatt von ein paar tausend Euro über einen Betrag von fast 1 Million oder 2 Millionen waren es, glaube ich, im Urteilsfall gesprochen hätte. Also es hätte sich wesentlich mehr gelohnt. Und hier hat das Finanzamt dann natürlich gesagt, hier 2006 habt ihr den ermäßigten Steuersatz schon mal in Anspruch genommen, obwohl der Antrag nicht gestellt wurde, aber er ist natürlich in Anspruch genommen worden und hat das dann verwehrt. Steuerberater hat sich dann hier in der Verpflichtung gesehen, auch vor das Finanzgericht zu gehen. Er hat vom Finanzgericht und vom BFH nicht recht bekommen. Das Oberlandesgericht hat jetzt entschieden, dass das ein absoluter Beratungsfehler ist, weil der Steuerberater damals hätte darauf hinweisen müssen, dass dieser ermäßigte Steuersatz eben nur einmal im Leben gewährt werden kann und dass dann auch bei einer späteren Veräußerung dann der zweite Antrag, in Anführungszeichen, oder der erstmalige Antrag dann entsprechend abgelehnt würde, beziehungsweise dass die Gefahr hier bestehen würde. Ja, und das Oberlandesgericht hat hier zu Lasten des Steuerberaters entschieden, deshalb unser Hinweis an alle Steuerberaterkollegen, Bescheide auf jeden Fall prüfen und insbesondere jetzt bei Sachen, die nur einmal im Leben gewährt werden, insbesondere bei diesen Freibeträgen und ermäßigten Steuersätzen, da sollte man auf jeden Fall aufpassen und nicht ohne weiteres dann sagen, hier ist es zugunsten des Mandanten entschieden worden, da machen wir nichts, sondern auch mal schauen, wie die Lebensverhältnisse des Mandanten sind, weil es kann sein, dass ja in ferner Zukunft dann ein zweiter Vorfall oder Sachverhalt vorliegt, wo dann entsprechend die Anwendung mehr Sinn machen würde. Das heißt, da muss man seine Mandanten entsprechend auch abholen. Das war unser Steuerknüppel. Insoweit hier Augen auf. Und dann gehen wir noch in die Statistik des Monats. Hier haben wir vom Finanzministerium in Hessen eine ganz spannende Statistik aus dem Jahr 2023 bekommen. Die wurde jetzt vor ein paar Tagen rumgeschickt. Und zwar geht es hier um die Mehreinnahmen der Steuerfahndung und Betriebsprüfung in Hessen. Und ja, was soll man sagen, die ehemaligen Kollegen waren sehr fleißig. Die haben im Jahr 2023 insgesamt 1,2 Milliarden Euro Mehrsteuern reingeholt. Also allein die Steuerfahndung und Betriebsprüfer. Das ist wesentlich mehr als 2022, weil da lag man ebenfalls bei rund 1 Milliarde. Das heißt, hier ist es doch ein bisschen mehr dazugekommen. Und insgesamt hat dann die Steuerfahndung, die Statistik fand ich auch sehr spannend, Freiheitsstrafen in Summe von 151 Jahren ausgesprochen. Das heißt, da sind auch viele Leute hinter schwedische Gardinen gewandert. Insofern hier, von uns der Beratungstipp, niemals Steuern hinterziehen oder wie die Lisa das vorhin so schön gesagt hat, einfach alles richtig machen, dann hat man auch in dem Hinblick keinen Stress. Aber das sind schon beeindruckende Statistiken und ich meine, das Steuerrecht wird immer komplexer und das wird wahrscheinlich auch dazu führen, dass immer mehr ja, Beträge durch die Steuerfahndung, Betriebsprüfung dann eingezogen werden. Warten wir mal ab, wie das sich dann im Jahr 2024 entwickelt. Genau, aufgrund des fortgeschrittenen Monats, wir sind ja mittlerweile am Anfang Oktober angekommen, möchten wir die Gunst der Stunde nutzen und auch allen Steuerberaterprüflingen dieses Jahr viel Erfolg wünschen. Das steht ja jetzt nächste Woche ab Dienstag soweit an. Wir drücken euch ganz fest die Daumen, dass ihr einen guten Tag erwischt, eine gute Tagesform habt, ein bisschen Glück bei den Themen habt und auch unseren Kollegen, die bei uns die Steuerberaterprüfung schreiben, den drücken wir natürlich ganz besonders die Daumen. Und ja, wir hoffen, dass da viel Glück in der Luft liegt und dass ihr da mit einem guten Gefühl dann auch rausgeht und dann auch den Rest des Jahres bestreiten könnt. Genau, bestreiten ist ein gutes Wort. Ich würde mich jetzt noch bei meinen Mitstreitern bedanken. Ich gucke erstmal nach links und bedanke mich bei der Lisa, dass du aus München hergefahren bist. Schön, dass du da warst, Lisa.
Ja, danke, Philipp. Ich komme gerne wieder.
Ja, sehr schön. Das höre ich umso lieber. Und dann gucke ich einmal nach rechts und bedanke mich auch bei unserem Sven Flügler. Schön, dass du auch aus München angereist bist. Immer gerne wieder.
Gerne.
Dann bedanke ich mich auch bei meinen Zuhörern und Zuhörerinnen oder bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Ist ja nicht mein Podcast. In diesem Sinne, danke, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Tax-Update für den Monat Oktober. Die November-Folge kommt dann wieder pünktlich zum Monatsanfang. Wie gesagt, wir hatten jetzt hier ja ein bisschen gewartet wegen der Stellungnahme des Bundesrates. Das hat man ja auch gemerkt, dass da ja viel Info dabei war, weil der steuerpolitische Teil dann wieder ein bisschen länger war. Aber in diesem Sinne freuen wir uns dann, wenn Sie dann pünktlich zum Monatsanfang November wieder einschalten, wenn es dann wieder heißt, das ist Tax Me If You Can, der Steuerpodcast von Bergemann, Schöner und Partner.